Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In den letzten Folgen haben wir über die Geschichte des US-Dollars und auch der Fed gesprochen, über Devisen und deren Wechselkursmechanismen. Und heute schauen wir uns das Ganze mal an einem konkreten Beispiel an, das den meisten wahrscheinlich noch relativ gut im Kopf ist, weil es einfach nicht allzu lange zurückliegt, und zwar anhand der Euro-Krise. Ich habe mich aufgrund der bloßen Menge an Informationen, die es da dazu gibt und die ich dir mitgeben möchte, entschieden, das Ganze zwei zu teilen. Das heißt, in der jetzigen Episode, die du gleich hören wirst, geht es vor allem um die Ursachenforschung. Warum ist die Euro-Krise überhaupt entstanden? Warum ist sie ausgebrochen? Wir sprechen auch ein bisschen drüber, wie sie ausgebrochen ist, was passiert ist. Und in der kommenden Folge geht es dann darum, wie hat die EZB reagiert? Also was hat sie versucht, um die Krise zu bekämpfen, um der Krise Herr zu werden sozusagen? Und dann schauen wir uns noch an in dieser Folge, also in der kommenden Folge, was hätte sie sonst noch tun können, also was für Möglichkeiten hätte es sonst noch gegeben, damals zu reagieren. Also viel Spaß mit dem Euro-Krisen-Deep Dive. Was war die Euro-Krise? Als Euro-Krise bezeichnet man eine vielschichtige Krise der Europäischen Währungsunion ab dem Jahr 2010. Sie umfasst eine Staatsschuldenkrise, eine Bankenkrise und eine Wirtschaftskrise. Die Bezeichnung Euro-Krise bezieht sich nicht auf den Außenwert des Euros, denn der blieb in der Zeit eigentlich verhältnismäßig stabil. Warum brach die Euro-Krise aus? Die Euro-Krise resultiert aus einer Vielzahl unterschiedlicher Faktoren, deren jeweilige Gewichtung umstritten ist. Insbesondere im Fall Griechenlands steht die Entwicklung der Staatsschulden im Vorfeld der Krise im Vordergrund. Auch in anderen Ländern der Eurozone machte es die Euro-Krise schwierig bis sogar unmöglich, die Staatsschulden ohne Hilfe von Dritten umzuschulden. Zum Teil werden weniger die Staatsschulden an sich als vielmehr die gesamtwirtschaftliche Verschuldung als eigentlich ausschlaggebend für die Finanzierungsprobleme gesehen. Weiterhin haben institutionelle Eigenschaften der Eurozone sowie die Folgen der Finanzkrise ab 2007 zur Schuldenkrise beigetragen. Als wichtige Ursache der Krise gilt, dass in vielen Euro-Ländern nach dem Wegfall der nationalen Währungen und des damit verbundenen Wechselkursmechanismus die Entwicklung geeigneter interner Anpassungsmechanismen missglückt war. Wir fangen aber mal ganz vorne an. Wir könnten mit der Einführung einer gemeinsamen Währungsunion in Europa beginnen, doch zum Euro kommen wir später noch. Auch die Finanzkrise 2007 lassen wir jetzt hier mal praktisch unkommentiert, wenn auch die hier entstandenen Probleme sicherlich einen großen Einfluss auf die Finanzkrise hatten, gerade was Verschuldungsthematik angeht. Prinzipiell sind die Gründe, also der Auslöser der Euro-Krise, eigentlich auch sehr umstritten. In jedem Fall gibt es aber nicht den einen Grund zu nennen, vielmehr haben wir hier wirklich eine Vielfachkrise erlebt. Wir erlebten eine Bankenkrise, eine Wirtschaftskrise und eine Staatsschuldenkrise. Diese drei Probleme isoliert betrachtet sind natürlich schlecht, aber hätten niemals die Sprengkraft gehabt, die die Euro-Krise in Summe hatte, weil wir eben die drei Krisen gleichzeitig hatten. Jedoch verstärkten sich die einzelnen Krisen dann auch wechselseitig und so entstand dann eben eine große Krise sozusagen. Diese betraf aber eigentlich nur Europa, daher der Begriff Euro-Krise. Nicht-Euro-Staaten besaßen eine eigene Währung, diese konnten entsprechend gegen den US-Dollar oder auch andere Währungen abwerten, was die logischen Konsequenzen auch gewesen wären in einem freien Währungsmarkt. Dies war durch die einheitliche Währung im Euroraum aber eben nicht möglich. Die Euro-Staaten haben ihre geldpolitische Macht abgegeben und in die Hände der EZB gelegt. Den zuständigen Notenbankern will ich hier jetzt an der Stelle überhaupt gar keinen Vorwurf machen, dass die irgendwie was Böses im Sinn hätten, doch das Konstrukt, welches sie betreuen müssen und für welches sie verantwortlich sind, zeigt in der Euro-Krise all seine Schattenseiten. Wenn ich als Krisenstaat keine geldpolitischen Mittel habe, ich kann also nicht einfach Geld drucken oder die Zinsen senken, um die Wirtschaft anzukurbeln, stattdessen muss ich auf die noch mögliche Fiskalpolitik zurückgreifen. Heißt, ich kann staatliche Gelder nutzen, um diese über Konjunkturprogramme in die Wirtschaft zu bringen. Ich denke da in der Vergangenheit von Deutschland zum Beispiel auch an die Abwrackprämie. Das wäre so eine fiskalpolitische Möglichkeit, um ja die Wirtschaft einfach anzukurbeln. Problem in der Fiskalpolitik ist, dass diese den Staatshaushalt natürlich belastet im Vergleich zur Geldpolitik. Und da viele der europäischen Staaten ja bereits ordentlich Schulden angehäuft hatten, wurden die verschuldeten Staatshaushalte dann langsam ebenfalls zu einem Problem. Zudem ist die zentrale Planung von wirtschaftsfördernden Programmen meist nur schwer möglich und hilft dann eben auch nur einzelnen Branchen, siehe der Abwrackprämie. Das hat sicherlich nicht der ganzen Wirtschaft geholfen. Und aus Sicht der Austrians führt dies ohnehin zu negativen Folgeerscheinungen durch Fehlallokationen und natürlich auch die nicht beachteten Opportunitätskosten, die entstehen. Ein weiterer Grund, der noch als mitverantwortlicher Auslöser genannt werden sollte, ist die oft kritisierte Banken- und Kapitalmarktregulierung. Diese sei im Vorfeld einfach zu lasch gewesen und es hätte zu einer Blase geführt, welche dann eben geplatzt ist. Naja, ich weiß jetzt auch nicht so ganz, wenn man nach der Finanzkrise nicht ausreichend reguliert hat, dann hat irgendjemand seinen Job nicht richtig gemacht oder die Behauptung ist einfach falsch. Vielleicht war aber auch die EZB hier mal wieder nicht unbeteiligt. Hätte man nicht in den Jahren nach der Finanzkrise eine Politik des billigen Geldes verfolgt, wären einige Unternehmen sicher nicht in die Versuchung gekommen, sich so stark zu verschulden und Staaten natürlich ebenfalls. Also vielleicht hätte die EZB da auch früher umschwenken müssen oder überhaupt mal umschwenken müssen und die Zinsen zum Beispiel erhöhen müssen. Wie sah es denn vor der Euro-Krise in Europa aus? Wie bereits erwähnt, zwängte der Euro die einzelnen Staaten in eine geldpolitische Einheit. Die EZB soll also für demnächst 20 Nationen, denn Kroatien kommt jetzt auch noch dazu, die Geldpolitik erledigen. Und dies ist ja dann wirklich einheitlich. Heißt, die EZB bestimmt die Zinsen, sie bestimmen die Geldmenge und zum Beispiel auch die Ankaufprogramme. Alles zentral und genau das wird natürlich hier jetzt später zum großen Problem. Wir hatten in den Nullerjahren in Europa nämlich bereits erhebliche Leistungsbilanzungleichgewichte. Heißt, es gab Staaten, die haben über ihren Verhältnissen gelebt und andere nicht. Auch hier kann ich mir den Seitenhieb an die EZB leider nicht verkneifen. Wenn man die Zinsen so niedrig hält, ist doch klar, dass irgendjemand auf die Idee kommt und sich erstmal fett verschuldet, weil es kostet ja praktisch nichts. Und ja, mal gucken, wie wir die Schulden dann in Zukunft zurückbezahlen. Aber jetzt wollen wir mal konkret werden. Deutschland hatte ein Leistungsbilanzdefizit im Verhältnis zu unserer Wirtschaftskraft, also dem BIP, von 7,5%. Und zwar in den Jahren von 1997 bis 2001. Also haben wir in diesen Jahren mehr importiert als exportiert. Nach 2001 drehte das Ganze dann aber ins Plus, wo die Euro-Einführung und die damit verbundene schwächere Währung als der D-Mark natürlich dann uns endgültig auch zu einer Exportnation eben gemacht hat. Kurz zur Begriffserläuterung. Die Leistungsbilanz sieht wie folgt aus. Wir haben auf der einen Seite Waren und Dienstleistungen, die ein Land produziert. Teile davon werden dann exportiert. Auf der anderen Seite importiert ein Land natürlich auch Güter. Wenn ich mehr importiere als exportiere, dann habe ich ein Leistungsbilanzdefizit. Und das heißt, ich kaufe mehr im Ausland, als ich ins Ausland exportiere. Somit baue ich hier eigentlich Schulden auf. Aber andere Staaten wie Italien, Irland, Portugal, Spanien und Griechenland haben Ende der 90er und in den Nullerjahren ein heftiges Leistungsbilanzdefizit im Verhältnis zu ihrem Bruttoinlandsprodukt aufgebaut. Griechenland hat in der Finanzkrise in zwei darauffolgenden Jahren beides Mal ein Leistungsbilanzdefizit von fast 15% zum eigenen Bruttoinlandsprodukt, während Deutschland hier positiv war, also mehr exportiert als importiert hat. Und jetzt erzähl mir doch noch einer, wir könnten über eine zentrale Stelle die Geldpolitik für sich so unterschiedlich entwickelnde Staaten machen, also für Deutschland und Griechenland gleichzeitig. Der Euro mag ja seine Vorteile haben, aber hier zeigt sich, wie sinnlos jegliche Mühen eigentlich sind. Hätten wir ein System eigener Währungen, würden die Wechselkursmechanismen für einen Ausgleich der unterschiedlichen Preisniveaus verschiedener Währungen sorgen. Aber zu dem Thema kommen wir eher noch in der nächsten Episode. Aber wir müssen natürlich auch fair bleiben und uns auch die nicht außer Acht zu lassenden Vorteile einer Gemeinschaftswährung mal betrachten. Prinzipiell ist die Wahrnehmung von Investoren am Finanzmarkt positiv bei Gemeinschaftswährungen. Diese wirken stabiler und sicherer als Einzelstaatenlösungen. Entsprechend könnte sich eine Vielzahl der Staaten mit der Einführung des Euros plötzlich deutlich günstiger am Kapitalmarkt refinanzieren, da es auch kein Wechselkursrisiko mehr gab. Wenn ich als Amerikaner eine deutsche Staatsanleihe in deutscher Mark gekauft habe, hatte ich zusätzlich das Risiko, dass meine zum Beispiel 2% Rendite von einem abwertenden Dollar entsprechend aufgefressen wird. Dieses Problem haben wir innerhalb von Europa dann plötzlich nicht mehr gehabt. Beziehungsweise wenn dann der Euro stabiler ist als die D-Mark oder als der österreichische Schilling oder was auch immer, ist das natürlich von Vorteil, weil diese Wechselkursrisiken entsprechend minimiert werden. Wechselkursrisiken sind allgemein ein wichtiger Punkt hier. Dieses Risiko, das sich vor allem Unternehmen auch absichern müssen, fällt dann eben weg, zumindest im Euroraum. Das Absichern eines Kurses kostet Geld, auch der dahinterstehende Aufwand fällt im Euroraum dann eigentlich gänzlich weg. Somit können Personalkapazitäten im Euroraum freigesetzt werden und am Ende Geld gespart werden. Wie das funktioniert, wie Unternehmen ihre Wechselkursrisiken absichern können, das hatten wir neulich schon in der Folge dieser Serie besprochen. Hör da gern nochmal rein, falls das nicht so geläufig ist. Durch das Wegfallen der Wechselkursrisiken wurden einige Staaten plötzlich auch interessanter für Investoren. Somit förderte die Einführung des Euros auch die Wirtschaft in vielen Teilnehmerstaaten. Man hat also einen hohen Kapitalzufluss aus dem Ausland bzw. auch eine Verschiebung innerhalb Europas gesehen. Diese Vorteile sind nicht von der Hand zu weisen, doch wie du dir bereits denken kannst, überwiegen für mich persönlich ganz klar die Probleme. Betrachten wir zum Beispiel mal die Inflationsraten. Die GIPS-Staaten, das sind Griechenland, Italien, Irland, Portugal und Spanien, hatten eine überdurchschnittliche Inflation, während Deutschland und zum Beispiel auch Finnland eher unterdurchschnittlich waren. Das sehen wir auch heute noch, dass es starke Unterschiede bei den Inflationsraten innerhalb des Euroraums gibt. Wir hatten zum Beispiel im Juni 2022 Malta und Frankreich mit 6% Inflation, Deutschland lag dabei 8,2% und das komplette Baltikum, also Lettland, Litauen und Estland, ja, die gehören auch alle drei zum Euroraum, die lagen bei 19-22% Inflation. Nochmal, Malta, Frankreich 6%, das Baltikum ist bei etwa 20% roundabout. Wir denken hier jetzt mal einen Schritt weiter. Wenn die Inflation steigt, dann verlangen die Arbeitnehmer höhere Löhne. Das schiebt die Inflation weiter an, vor allem aber auch die Lohnstückkosten. Heißt, Produkte oder auch Dienstleistungen in diesen Ländern werden teurer. Diese Staaten erhalten also einen Wettbewerbsnachteil zu den Staaten mit geringeren Lohnstückkosten, die aufgrund einer niedrigeren Inflation ihre Lohnstückkosten konstant halten können. Die unterschiedlichen Lohnentwicklungen sind eine Ursache für einen asymmetrischen Schock. Und dieser ist, wenn man es nüchtern betrachtet, ja eigentlich über einen längeren Zeitraum im Eurosystem vorprogrammiert. Das soeben genannte Szenario muss doch irgendwann eintreten bei solch unterschiedlichen wirtschaftlichen Voraussetzungen innerhalb der Euro-Länder. Das Risiko war den Machern des Euros damals auch bewusst, man ging aber davon aus, dass durch den leichteren Handels- und Kapitalverkehr in einem einheitlichen Währungsraum die vorherrschenden Unterschiede sich verringern werden. Kurzfristig hat es sogar funktioniert damals. Die Staatsschulden wurden nicht sonderlich ausgeweitet, Staaten sparten Zinsaufwendungen, weil eben dieses Wechselkursrisiko für Käufer von Staatsanleihen weg war. Also erstmal alles wunderbar, alle glücklich. Die befürchteten Risiken der Finanzpolitik der Mitgliedstaaten war also erstmal kein Thema. Vielmehr rückte die Geldpolitik in den Mittelpunkt, da alle Mitgliedstaaten ihre eigene Geldpolitik eben zentral an die EZB abgaben. Hierzu ein Beispiel. Der Leitzins der EZB war zu hoch für Deutschland. Entsprechend fiel die Kreditnachfrage bei uns und die Wirtschaft litt unter fehlender Nachfrage. Einige andere Staaten hatten eine hohe Inflation und hätten hohe Zinsen als Bekämpfungsmaßnahme eigentlich ganz gut gebrauchen können. Man merkt hier sofort, das Konstrukt steht einfach auf wackeligen Beinen, weil ich kann das nicht zentral steuern für so unterschiedliche Länder, für so große Länder teilweise auch, wie Deutschland und Frankreich, das macht einfach keinen Sinn. Anfang der Nullerjahre wurde Deutschland dann sogar als der kranke Mann Europas bezeichnet. Mit der D-Mark hätte die Politik gegensteuern können und mit einer expansiven Geldpolitik hätte man die Beschäftigung dann auch stabilisieren können. Die Geldpolitik war aber nun in den Händen der EZB. Und auf Seiten der Fiskalpolitik konnte man durch die schwächelnde Wirtschaft, was mit Mindereinnahmen verbunden war, kaum agieren. Denn sonst hätten wir die Maastricht-Kriterien nicht mehr eingehalten. Am Ende kam es zu der Einführung von Hartz IV, was zum Beispiel eine Folgeerscheinung war, und einer Forcierung des Exportgeschäftes. Mit einer eigenen Geldpolitik oder einfach freien Wechselkursen wäre unsere Währung abgewertet und dadurch unsere Produkte automatisch für Ausländer attraktiver gewesen. Klar, Importe werden teurer, aber wie so oft, auch hier hätte dann eine Abwertung vermutlich mittelfristig gut getan. Vor der Finanzkrise kam es, wie bereits zuvor angedeutet, zu Kapitalströmen in Richtung dieser GIPS-Staaten. Aus Deutschland floss hingegen Geld. Heißt, der Markt schätzte die deutsche Wirtschaftskraft schwächer ein als am aktuellen Markt bewertet. Und die GIPS-Staaten hingegen, die wurden stärker eingeschätzt, die sind aufgewertet. Dort floss Geld hin. Nicht stärker als Deutschland, aber im Verhältnis eben zu ihrer Vor-Euro-Einführungsposition. Hier sind sich die Ökonomen uneinig, ob dies ein irrationales Verhalten der Marktteilnehmer darstellte oder nicht. Das ist natürlich auch schwer einzuschätzen. In jedem Fall häuften die GIPS-Staaten durch die mit der hohen Nachfrage verbundenen günstigen Refinanzierungsmöglichkeiten am Kapitalmarkt immer mehr Schulden an. Dies betrag sowohl die privaten als auch die öffentlichen Haushalte. Und dies wird als ein starker Grund für das spätere Ausmaß der Krise entsprechend angesehen. Denn dieses sehr positive Bild für die Zukunft mit »Ich brauche ja heute nicht mehr sparen, denn es ist ja ganz einfach, plötzlich Fremdkapital aufzunehmen und wenn es mir dann besser geht, dann kann ich noch mehr investieren, noch mehr Schulden aufnehmen, wieder investieren und profitiere da davon.« Dieses Verhalten wurde bestraft, als urplötzlich mit der Finanzkrise die Kapitalzuflüsse in diese Länder aufhörten. Und dann kommt man natürlich in eine Abwärtsspirale. Kein neues Geld kommt, die Zinsaufwendungen für Unternehmen und Staat steigen, der Markt reagiert verunsichert und irgendwann auch panisch. Die vorherige Übertreibung mit der sehr positiven Zukunftsaussicht dreht es sich komplett und wir sehen ein umgekehrtes, irrationales Verhalten. Man zieht sein Geld panisch aus diesen Staaten ab. Am Ende gab es in diesen Staaten eine Kreditklemme, heißt niemand traute dem anderen mehr und die Banken vergaben sich somit untereinander keine neuen Kredite mehr. Letztlich endete das Ganze in einer Wirtschaftskrise. Die Herren Jens Weidmann und Jean-Claude Trichet sollen dem einen oder anderen hier wahrscheinlich ein Begriff sein. Die beiden sagen, die Krise ist eine Staatsschuldenkrise. Da die Refinanzierungsprobleme, also dass die Staaten nur noch sehr teuer Geld am Kapitalmarkt aufnehmen können, wenn überhaupt, das liegt an den bereits hohen Verschuldungen. Peter Bofinger, sicherlich den meisten hier auch ein Begriff, kritisiert diese Bezeichnung. Er vermisst in der Bezeichnung, dass wir eigentlich eine Krise der Finanzwelt gesehen haben. Wer hier recht hat, ist wahrscheinlich nicht so ganz wichtig. Ich wollte nur aufzeigen, dass es auch hier heute noch über die Ursachen und möglichen Fehler bei der Bekämpfung der Krise viele Diskussionen gibt. An dieser Stelle mal ein kleiner Fun Fact. Was sind eigentlich die Kriterien, um einen Euro-Beitritt entsprechend erwirken zu können? Die sogenannten Konvergenzkriterien besagen, dass das öffentliche Defizit maximal 3% des Bruttoinlandsprodukts betragen darf und der öffentliche Schuldenstand nicht bei mehr als 60% des Bruttoinlandsprodukts liegen darf. Punkte, an die sich nach dem Beitritt nur noch wenige Mitgliedstaaten anschließend halten. Die Kriterien sind nämlich eine einmalige Momentaufnahme. So hat Griechenland nämlich damals durch einen Einmaleffekt die Inflationsrate massiv senken können und bei der Prüfung hatte Griechenland bereits eine Verschuldung von über 100% des BIP. Aber man muss bei den eigenen Regeln ja auch mal ein Auge zudrücken können. Was ich aber wirklich dramatisch finde, wieso werden nur die öffentlichen Schulden betrachtet? Das soll man Die klügsten Köpfe der europäischen Finanzwelt, die haben sich da zusammengesetzt und die haben die privaten Haushalte einfach nicht im Blick gehabt. Ernsthaft? Wenn der Staat keine Schulden hat, aber jeder Bürger mit 1 Million in der Kreide steht, ja dann wird der Staat vermutlich keine Steuern erhöhen können, wenn es mal ein Problem gibt. Umgekehrt kann ich als Staat eine hohe Verschuldung haben, wenn die privaten Haushalte vermögend sind, habe ich jederzeit die Möglichkeit, Steuerverpflichtungen zu erhöhen. Das muss doch zumindest mal mit einbezogen werden, wurde es aber offensichtlich in diesen Kriterien nicht. Zudem gilt, wer eine Inflation hat, der hat wirklich ein Problem, weil die Währung kann eben nicht abwerten, weil ich in einem Währungssystem drin bin. Ich kann auch nicht intervenieren als Staat, weil ich kann eigentlich ja nur Fiskalpolitik betreiben, das heißt, ich kann neue Staatsschulden machen. Das wird aber die Inflation tendenziell auch eher anheizen, zumindest wenn ich ein größerer Staat bin und das entsprechend dann auch in den Umlauf kommt. Deutschland kann eher Einfluss durch fiskalpolitische Maßnahmen auf den Eurokurs nehmen, aber kleine Staaten keine Chance. Deutschlands Wirtschaftskraft ist zu stark und zwängt die anderen Staaten in diesen starken Euro in Anführungszeichen. Zudem werden in inflationären Ländern die Löhne steigen, was zu einem realen Wettbewerbsnachteil führt. Die Staaten werden also wirklich nochmal abgestraft an dieser Stelle. Bei der Geldpolitik wetter ich hier im Podcast ja oftmals gegen die EZB. Aber als überzeugter Bitcoiner wird man bei diesem Thema einfach schnell emotional, weil es einen einfach ärgert, was da passiert. Freut euch deshalb vor allem auf die kommende Folge. Da möchte ich mit euch nämlich die Bekämpfung der Eurokrise durch die EZB betrachten. Wir sprechen auch über die aktuell so heiß diskutierten Anleihe-Ankaufprogramme, aber auch über weitere mögliche Lösungen, die diskutiert, aber damals nicht umgesetzt wurden. Deshalb seid gespannt. Bis zum nächsten Mal.